D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Fake News treffen Bundestagswahl. So stark sorgt ihr euch vor Manipulation.
BuzzFeed trifft Halle-Leaks, was das Social-Portal über einen Fake-News-Blog recherchiert hat.
Radio trifft Frenemies, Spotify, Facebook und die Zukunft des Funks.
Ja, wo du schon so wenig über die South by Southwest letzte Woche gestolpert bist, dachte ich, mach ich dir nochmal hier ein neues Thema rein.
Trifft und Frenemies, ja.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom Deutschen Presserat. Der hat den Pressekodex nämlich in einer wichtigen Passage geändert. Bislang war dort geregelt, dass in der Berichterstattung über Straftaten der ethnische oder religiöse Hintergrund eines mutmaßlichen Täters nur dann genannt werden sollte, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründeter Sachbezug besteht. Der Grund dafür war, man wollte vermeiden, dass Vorurteile gegenüber Minderheiten geschürt werden. Aber in der neuen Richtlinie im Pressekodex, da heißt es nun, Zitat, die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse.
Die zweite Meinung
kommt heute vom Nachrichtenjournalisten Udo Stiel. In seinem privaten Blog kritisiert er, dass der Pressekodex sich für die Lügenpresseverschwörer öffne. Dazu schreibt er, Zitat, aus dieser weichen und wenig konkreten Vorgabe lässt sich so ziemlich alles ableiten, je nachdem, in welche Richtung man argumentieren möchte oder soll. Hilfreich ist das für die Redaktionen kaum. Hingegen spielt es allen denkbaren interessensgesteuerten Gruppen in die Hände, die der Presse gern gezieltes Verschweigen von Informationen vorwerfen oder auf der Empörungswelle der Diskriminierungsvorwürfe reiten.
Wir finden übrigens, die Nationalität von Udo Stiel steht in diesem Zusammenhang weder sachlich, ist es von Interesse. Jetzt komme ich total durcheinander. Egal, wir wollen es nicht wissen. So.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin nur echt mit der Anti-Fake-News-Taskforce.
Seit einigen Wochen, da öffnen wir für euch hier unsere Akten und beleuchten die verschiedenen Facetten der aktuellen Fake-News-Debatte.
Tja, und bei uns ist es schlimmer als beim Finanzamt
derzeit.
Viel schlimmer. Wir ertrinken in unserem Aktenberg. So viel gibt's zu berichten, aber eins nach dem anderen. Machen wir ganz in Ruhe. Heute öffnen wir für euch die nächste Akte.
Und da steht oben drauf, H wie Halle.
Oh.
Und ich guck mal rein, als ersten Zettel haben wir hier einen Leserbrief, eine Einsendung von einem Carsten S. aus B.
Und er Stempel drauf?
Jetzt ja. Und er schreibt, auf diesen Zettel habe ich notiert, er schreibt, ich bin großer Fan eurer Fake News Taskforce.
Oh, Herr Pähler, er meint uns.
Ja, das scheint so zu sein. Aber ich lese mal weiter. In den vergangenen Monaten hat es mich wahnsinnig gemacht, dass Deutschland so viel über Fake News spricht, ohne über konkrete Beispiele zu sprechen. Ich habe die vergangenen Wochen an dieser Recherche gesessen. Sie zeigt, wie blog.halle-leaks.de Artikel mit Fake-Zitaten für Facebook optimiert, verbreitet und damit sehr mehr Interaktionen erzeugt als andere Medien. Ja, ich hatte ja erst gelesen, also das war das Zitat jetzt von dem Zettel, ich hatte ja erst gelesen, dass er sich beschwert, dass wir hier keine konkreten Beispiele in unserer Serie liefern. Und da, ich war schon angefangen, eine gepfefferte Antwort zu schreiben, aber das meint er gar nicht.
Nein,
das meint er gar nicht.
Aber ganz konkrete Beispiele sind ja wirklich wichtig. Und deswegen haben wir Carsten S. aus B. eingeladen, uns von seinen Recherchen zu erzählen. Komplett heißt er Carsten Schmehl aus Berlin, ist Journalist bei BuzzFeed. Und schön, dass du wieder bei uns zu Besuch bist, Carsten.
Hi, guten Abend.
Guten Abend.
Aus B.
In diesem Moment twittern wir bei twitter.com/dradiowissen den Artikel, über den wir jetzt reden. Die BuzzFeed-Überschrift ist, diese Webseite verbreitet Fake-Zitate auf Facebook und überholt damit echte Nachrichten. Es geht um blog.halle-leaks.de. Was ist das für eine Seite? Was für Methoden hast du da entdeckt?
Das ist eine Seite, die nimmt Artikel aus dem Internet, wie wir es kennen, von Webseiten wie Bild, Focus oder Welt und verbreitet die auch und sagt, dass es eben diese Nachrichten gibt. Das Besondere bei blog.halle-leaks ist aber, dass in den Vorschaubildern auf Facebook, da sieht man ein Bild von der Person, um die es geht, meistens das Gesicht, und dann einen Text daraus. Und der suggeriert ganz klar, dass das ein Zitat ist, das die Person gesagt haben soll. Und wenn man dann aber draufklickt, stellt sich heraus, der Satz, der in diesem Vorschaubild war oder dieses Zitat, das taucht nirgendwo mehr auf.
Hm. Das heißt also, du hast jetzt gerade von Personen gesprochen. Sind das irgendwelche Personen? Ich glaube, vor allem Politiker sind es, die da quasi Opfer werden.
Genau, das sind Politiker. Ich habe Beispiele rausgezogen. Und zwar, ich habe mir mal angeschaut mit einem Tool, was die 10 erfolgreichsten Artikel dieser Seite waren aus den vergangenen 12 Monaten, gemessen an Facebook-Interaktionen. Und der am meisten geteilte Artikel mit über 100.000 Interaktionen auf Facebook ist zum Beispiel ein Artikel von Heiko Maas. Da geht es um Kinderehen. Und das Zitat, wenn ich es noch schnell vorlesen darf, von Heiko Maas, oder das angebliche Zitat, was blog.halleleaks.de schreibt, beginnt mit: Auch wenn die Ehefrau erst 6 und der Ehemann 56 ist, können wir nicht einfach unterstellen, die Heirat wäre nicht aus Liebe vollzogen. Und es gibt keinen anderen Beleg dafür, dass Heiko Maas diesen Satz jemals gesagt haben soll.
Da fragt man sich ja, wieso macht das jemand? Hast du mal geguckt, wer dahinter steckt?
Dahinter steckt ein Stadtbekannter, und zwar Sven Liebig. Stadtbekannt deshalb, weil wenn man seinen Namen bei Google eingibt, findet man direkt diverse Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung darüber, dass er ständig für Aussehen sorgt und dass er einen YouTube-Kanal hat, in dem er in Halle für Aufmerksamkeit sorgt und auch Veranstaltungen stört. Und der steckt hinter dieser Seite. Und wir haben uns auch mit ihm unterhalten, und ich habe ihm auch diese Liste gezeigt mit allen Artikeln, die ich gefunden habe, die bei ihm auf der Seite erfolgreich waren, und habe ihn gefragt, warum er denn gefakte Zitate im Internet verbreitet. Mhm. Und er hat uns gesagt, das seien ja keine Zitate, weil, da wären sie in Anführungsstrichen gekennzeichnet, das seien für ihn so komprimierte, komprimierte
seine Interpretation wahrscheinlich.
Genau, seine komprimierte Interpretation.
Ja, so kann man das auch machen. Aber du sagst, aber das nimmt wahrscheinlich im Grunde sozusagen derjenige, der eben mit diesem Post interagiert, gar nicht wahr, weil der sieht nur das Vorschaubild. Es sieht aus wie ein Zitat oder wenigstens ein indirektes Zitat, und damit ist es im Grunde schon ein Problem.
Ja, man müsste ja quasi auf den Artikel draufklicken, um herauszufinden, dass die Person dieses Zitat nie gesagt hat. Das Gefährliche ist aber, wenn es Leute gibt auf Facebook, die Artikel direkt kommentieren oder direkt liken und direkt teilen, einfach nur anhand dieses Vorschaubildes, und da wird nie aufgeklärt, oder die kriegen niemals mit, dass dieses angebliche Zitat niemals stattgefunden hat.
Jetzt hat sich ja, glaube ich, der Blogger hinter blog.hale-leaks.de auch irgendwie schon auch durchaus bei dir bedankt, was die Aufmerksamkeit angeht. Da hat er ja auch irgendwie nicht ganz Unrecht mit, oder?
Er hat auf seine Webseite geschrieben: Halle Leaks auf BuzzFeed, danke für die geile Werbung. Und wir haben das auch natürlich sehr besprochen in der Redaktion, denn man muss das auch, finde ich, in jedem einzelnen Fall besprechen, ob man eine Seite mit so einer Berichterstattung größer macht, als sie es eigentlich verdient hat oder als man es machen sollte. Aber meine Analyse zeigt ja, dass zumindest mit den Top 10 Artikeln, die diese Seite gepostet hat, hat sie ja überall sowieso schon viel mehr Interaktionen als die traditionellen Medien. Und unser Gedanke dabei war dann einfach: Wir können diese Seite gar nicht größer machen, als sie ist, weil auch wenn sie nicht präsent ist, mit diesen 10 Artikeln auf jeden Fall, hat sie ja schon so viel mehr Reichweite als die andere.
Was sagen die Opfer, also die da falsch zitiert worden sind, obwohl man zumindest den Eindruck hatte, sie hätten was anderes gesagt?
Ja, ich habe einige Politiker angeschrieben, unter anderem Renate Künast von den Grünen, die dort auch falsch zitiert wird, und sie hat uns ein sehr langes Statement gegeben und sagt auch, dass sie gegen die Betreiber vorgegangen ist und sagt, dass es sehr schwierig ist, Fake News im Internet überhaupt dann zu stoppen oder wieder rückgängig zu machen. Einen Abgeordneten von den Grünen habe ich noch kontaktiert, der dort auch falsch zitiert wird, und er sagt ja auch, er hat die Polizei und den Staatsschutz eingeschaltet. Und die SPD, mit der habe ich telefoniert, und die sagt mir auch, sie hat ihre Rechtsabteilung eingeschaltet und wusste davon, aber noch nichts, bevor wir sie darauf aufmerksam gemacht haben.
Ich meine aber jetzt, auch wenn die juristischen Mühlen da irgendwie malen, glaubst du, dass da irgendwas passiert? Also kann man eigentlich so gegen so eine Seite da was machen, wenn die unsauber arbeitet?
Also erstmal, ich weiß es nicht, weil ich glaube, das ist dann am Ende so die Arbeit von Gerichten, das dann zu bewerten und dann zu entscheiden, was man damit macht. Ich finde diesen Fall total einzigartig, und ich kenne auch kaum eine andere Seite, die das so macht, die echte Artikel nimmt und wo nur im Vorschaubild etwas ist, was etwas suggeriert, was aber nie gesagt wurde. Das ist sehr schwierig, finde ich.
Als Nutzer kann ich ja wahrscheinlich überhaupt nur mir auf die Fahne schreiben, ich lese auch mal weiter, ne, als eine Überschrift. Dann würde ich dem wahrscheinlich doch auf die Schliche kommen.
Ich glaube, so eine Grundskepsis, wie immer im Internet, ist total angebracht. Und was ich einfach gemacht habe beim allerersten Zitat war, ich habe das Zitat gegoogelt, und dann fällt einem auf, diese Seite, Halle Leaks, war die einzige, die überhaupt über dieses Zitat geschrieben hat. Und das war bei allen anderen Fällen auch so. Und dann sollte einem schon auffallen, dass damit irgendwas nicht richtig ist.
Du hast ja ganz am Anfang gesagt, so, und zu uns, hast du uns geschrieben, so, hey, also es ist viel zu wenig in dieser ganzen Fake News-Debatte über konkrete Beispiele insgesamt hier in Deutschland geredet. Aber wie sehr spielen denn auch in deiner Arbeit als Redakteur bei BuzzFeed Fake News tatsächlich eine Rolle? Ist die Angst vielleicht ein bisschen größer, jetzt auch gerade im Vorfeld auf die Bundestagswahl? Oder war das jetzt einfach nur ein ganz besonderer Fall, auf den du da gestoßen bist?
Ich habe tatsächlich in der Vorgeschichte zu diesem Halle-Leaks-Artikel mich umgeschaut im deutschen Internet, und es gibt mit verschiedenen Tools wie Crowdtangle oder BuzzSumo, habe ich einfach mal versucht herauszufinden, was so die Top-Artikel in Deutschland sind, die so, was so Facebook-Interaktionen angeht. Und eigentlich dachte ich, ich könnte ein lockeres Stück darüber schreiben, was es so für Fake-News-Seiten, also so richtige Fake-News-Seiten in Deutschland gibt, so nach amerikanischem Vorbild. Also Webseiten, die eine sehr seriöse Aufmacher haben, die so tun, als wären sie echte Nachrichtenseiten, sind es aber nicht, die wirkliche Lügen verbreiten. Und dabei ist mir aufgefallen, da gibt es gar nicht so viel. Also so wie wir das aus Amerika kennen, ich habe da nichts Nennenswertes gefunden, was irgendwie Impact in Deutschland hat oder was irgendwie nennenswert wäre. Mir ist einfach nur diese eine Seite aufgefallen, diese blogs.halle-leaks-Seite, die aus irgendeinem Grund sehr, sehr viele Facebook-Interaktionen hatte. Und es hat bei mir auch einen Moment gedauert, bis ich gerafft habe, woran es unter anderem liegen könnte, und zwar an diesen Vorschaubildern. Und deswegen, wir sprechen ja jetzt wieder über Fake News, und in dem Artikel, den ich über Halle-Leaks geschrieben habe, da kommt das ja auch so ein bisschen raus, dass man diese Begriffe wirklich mit Samthandschuhen anfassen sollte. Und Halle-Leaks ist so ein ganz besonderer Fall. Das ist, eigentlich ist es keine Fake News, dass es diese Meldung gibt, weil die gibt es ja auch, der belegt es ja auch mit Quellen und Links dazu, aber diese Zitate in dem Fall, die sind fake.
Carsten Schmiel von BuzzFeed, danke erstmal für deine Einblicke in die Recherche rund um blog.halle-leaks.de.
Wir bleiben bei unserer Anti-Fake-News-Taskforce.
Die Älteren unter euch, die werden sich vielleicht noch erinnern, vor 2 Wochen, da haben wir euch an dieser Stelle das Medien-Startup Civey vorgestellt. Die wollen Meinungsforschung neu erfinden und arbeiten dazu auch mit Nachrichtenwebseiten zusammen.
Ausnahmsweise hat Civey auch mal eine Umfrage mit uns hier im Radio gemacht, also über unsere Radio-Webseite, die radiowissen.de. Denn uns interessiert auch eure Haltung zum Thema Fake News. Sorgt ihr euch vor deren Einfluss auf die Bundestagswahl?
Die Antwort weiß Dr. Kathi Messmer. Sie ist die Leiterin strategische Entwicklung bei Civey und jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend.
Guten Abend. Ich finde es so schön, dass ich schon wieder da sein
ja.
darf.
Ja, wir finden es erst schön. Aber wir sind vor allem auch sehr gespannt. Aber bevor wir vielleicht gleich auf die Ergebnisse schauen, lass uns doch noch mal einmal kurz erklären, wie kamen jetzt die Antworten zustande? Also nur über dradiowissen.de oder auch noch über andere Partnerwebseiten?
Genau, also ich kann das gerne noch einmal kurz für die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer erklären. Civey funktioniert als Umfragenetzwerk. Das heißt, ihr habt zwar auf eurer Seite die Umfrage eingebunden, aber unsere Umfragen sind zu einem Umfragenetzwerk verschaltet. Was bedeutet, eure Umfrage wurde auch ausgespielt auf unseren anderen Partnerseiten, wie beispielsweise Spiegel Online, der Welt, Tagesspiegel, Cicero, der Freitag und viele mehr.
Gut, also falls das Ergebnis jetzt dann unpassend sein sollte, dann brauchen wir nicht unsere Hörer beleidigen.
So. Nee, auf gar keinen Fall. Vielleicht noch ein Hinweis dazu. Es ist ja keine Hörerinnenbefragung, sondern genau. In der Tat rechnen wir repräsentativ auf Deutschland und ziehen da auch Quotenstichproben und machen allerlei statistischen Schnickschnack.
Herr Pell, das ist ja sogar noch besser. Dann können wir ganz Deutschland beschimpfen.
Das machen wir doch gerne.
Das ist schön. Aber wir sind schon auf das Ergebnis gespannt. Lass uns aber erst noch mal auf die Fragestellung schauen, bevor wir das Ergebnis verraten, okay?
Ja, auf jeden Fall. Also wir wollten ja wissen, ob die Deutschen eine gezielte Beeinflussung der Bundestagswahl durch Falschnachrichten, also sogenannte Fake News, befürchten. Und wir hatten das so aufgesplittet, dass wir von Ja auf jeden Fall über eher Ja, eher Nein bis zu Nein auf keinen Fall verschiedene Antwortmöglichkeiten anbieten und natürlich immer die Option zu sagen, weiß ich einfach nicht.
Jetzt ist Carsten Schmiel ja noch bei uns, der Anti-Fake News-Beauftragte von BuzzFeed Deutschland. Carsten, was für Antworten erwartest du jetzt da? Was glaubst du, wie viel Prozent der Deutschen haben Angst und welche nicht?
Ich muss total transparent sein. Ich habe mich vorher schon mit Kathi unterhalten. Ach. Und das jetzt kann ich schlecht raten, wirklich. Ich müsste schauspielen, das wäre Bauerntheater.
Was hast du denn gedacht, bevor du dich mit Kathi unterhalten hast?
Oh, das fangen wir so. Warst du überrascht, als du das Ergebnis gesehen hast?
Ja.
Oh, tatsächlich?
Sehr. Deswegen sollten wir über die Ergebnisse sprechen.
Okay, machen wir das, Kathi. Wie sind die Ergebnisse?
Also die Ergebnisse, die ich vorab schon an Carsten geleakt habe, sehen so aus, dass die Frage über 60% der Deutschen mit Ja beantwortet haben. Also über 60% befürchten eine gezielte Beeinflussung der Bundestagswahl durch Falschnachrichten. Und ich finde in der Tat, das ist eine ziemliche Hausnummer, über die wir gerne gleich noch diskutieren können. Ich weiß nicht, ob ihr gerne noch ein paar Informationen dazu hättet, wie das in den einzelnen Details aussieht, also wie sich zum Beispiel die Ergebnisse in den Bevölkerungsgruppen unterscheiden.
Jetzt legst du es uns so quasi nahe, dass wir uns sehr dafür interessieren, natürlich.
Natürlich, weil das ist nämlich tatsächlich, finde ich, das immer mit Abstand am interessantesten. Und da zeigt sich zunächst, dass es in den meisten Fällen nur relativ geringe Unterschiede gibt. Also Frauen machen sich ein bisschen mehr Sorgen über Fake News als beispielsweise Männer. Und in den Altersgruppen machen sich die größten Sorgen mit 66% die 30- bis 39-Jährigen. Also genau meine Altersgruppe, könnte man jetzt sagen, sind vielleicht auch diejenigen, die den digitalen Wandel ja sehr bewusst und aktiv miterlebt haben und auch bis heute mitgestalten.
Wir wissen auch noch, wie es früher war.
Genau das. Und haben da vielleicht auch den größten Gap oder die stärkste Einschätzung dieses Unterschieds. Am interessantesten finde ich aber tatsächlich die Ergebnisse, wenn man die einmal nach Parteipräferenz aufdröselt. Wirklich mit weitem, weitem Abstand die größten Sorgen machen sich mit 83% die Grünen. Gefolgt von den Anhängerinnen und Anhängern von CDU, CSU mit knapp 74%. Jetzt könnte man über die Grünen lästern und sagen, naja, das sind halt die Parteien, die sich gerade für Wertkonservatismus einsetzen. Aber so weit würde ich an der Stelle gar nicht sehen, sondern wenn man das nach Parteipräferenz aufdröselt, ist es relativ eindeutig, quer durch alle Parteien gibt es mit gewissen Unterschieden eine Sorge über eine Manipulation der Bundestagswahl durch Fake News. Die einzigen, die hier sehr, sehr deutlich rausfallen, sind die Anhängerinnen und Anhänger der AfD. Die sagen nur zu 36%, dass sie eine solche Beeinflussung befürchten.
Also nur, damit ich es richtig verstehe, die immer Lügenpresse rufen, die haben am wenigsten Sorge, dass es da eine Manipulation der Wahl gibt.
Exakt. Ich habe da eine Interpretation, wenn, also was das Ergebnis ja deutlich macht, ist, dass AfDler eine sehr klare Unterscheidung ziehen offenbar zwischen den etablierten Medien, denen sie, das wissen wir auch aus anderen Umfragen ganz klar, Manipulation zuschreiben. Also sie unterscheiden die etablierten Medien auf der einen Seite von eben auch Fake News auf der anderen Seite. Und während ihnen die etablierten Medien offensichtlich Sorgen bereiten und sie denen auch Manipulation zutrauen, machen sie sich bei Fake News offenbar keine Sorgen.
Okay. Das heißt also, Sie haben die Frage auch dahingehend verstanden, dass Sie die etablierten Medien gar nicht sozusagen bei der Beantwortung mit berücksichtigt haben.
Im Grunde. Genau, das wäre meine Interpretation an der Stelle, ja.
Aber nochmal ganz, doch mal kurz zurückzukommen zum Kernergebnis, sozusagen 60% über alle machen sich Sorgen. Das, hast du gesagt, war schon überraschend für dich.
Also wenn man jeden Tag mit Umfragen zu tun hat, überrascht einen am Ende natürlich immer nur noch relativ wenig. Es ist ja ein Thema, das so medial rauf und runter gespielt wird in letzter Zeit. Also gerade auch Trump, Fake News war ja auch nochmal irgendwie ein Thema in den letzten Wochen. Und ich glaube, dass sich das bei den Leuten einfach so langsam durchsetzt. Das ist ja auch so eine diffuse Angst, die sehr viel mit dem zu tun hat, was Carsten gerade sehr gut beschrieben hat. Nämlich, dass wir eigentlich nie so genau definieren, was Fake News eigentlich sind. Und immer dann, wenn du so diffuse Begriffe hast und so eine diffuse Angst, dann gibt es eben auch eine stärkere Sorge darüber, dass so etwas Einfluss nehmen könnte. Gerade auch deswegen, weil man vielleicht nicht so genau weiß, wie man konkret dagegen vorgehen kann.
Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich meine, Carsten, jetzt, wenn du die Ergebnisse dir mal so anschaust, auch so in dieser Deutlichkeit, erstmal 60% doch da sehr skeptisch sind, vor allen Dingen die Grünen sehr hoch, aber all die AfD da ausgerechnet nicht. Was nimmst du da vielleicht für dich mit?
Ich nehme auf jeden Fall mit, dass wir weiter daran arbeiten sollten, das aufzudröseln und einfach noch mehr zu sagen, was es im Internet alles für Falschmeldungen gibt, jetzt in jeder Art und Weise. Ich habe am Montag auf einem Panel mit Heiko Maas André von Mimikama kennengelernt und wir haben uns danach noch ein bisschen unterhalten und dann haben wir auch über diese Begriffe gesprochen und ich kann jeden auch nur auf die Seiten und Facebook-Seiten und Webseiten von mimikama.at lenken. Die machen einfach eine sehr gute Arbeit, wenn es darum geht, zu sagen, was für ein Quatsch im Internet rumgeht.
Was ganz interessant ist, ich glaube, bei den Grünen habe ich mir so überlegt, was mich nicht wundert. Also, sie sind ja auch so in der Wahlhistorie auch ein bisschen Opfer von Fake News geworden. Gar nicht so sehr jetzt aus von irgendwelchen Internetleuten, aber sagen wir mal, was zum Beispiel die Bild auch tatsächlich über die Grünen berichtet hat, wie zum Beispiel über den Veggie Day. Das war ja sehr zugespitzt. Und die Forderung, die Einführung eines Veggie Days, hatte sich schon, sage ich mal, nicht positiv auf das Wahlergebnis der Grünen dann auch tatsächlich ausgeführt. Vielleicht sind die da auch so ein bisschen gebrandmarkt.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gleichzeitig muss man auch sagen, wir haben auch eine Umfrage dazu, wie sehr die Leute der Arbeit der Presse vertrauen beispielsweise. Und da haben die Grünen doch auch ein relativ hohes Vertrauen. Also nicht ganz so hoch wie die SPD, aber schon auch ein hohes Vertrauen. Also ich glaube, es ist schon die, es geht hier schon, die Leute unterscheiden hier schon zwischen ganz klar Medien einerseits und Fake News andererseits. Und gerade Halle-Leaks ist ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Grünen massiv ja auch unter Fake News zu leiden haben. Also gerade Halle-Leaks und auch andere ähnliche Seiten schießen sich ja oft auf Leute wie Renate Künast ein oder Claudia Roth.
Es gibt ja auch diesen Fall aus dem Dezember 2016, wo Renate Künast Strafanzeige gegen eine Falschnachricht auf Facebook gestellt hat. Da ging es um eine Zitattafel, wo ein angebiesenes Zitat von ihr drauf war und das war auch falsch. Ich glaube, vielleicht sind einfach so die Wähler der Grünen haben mehr damit zu tun gehabt, weil die Spitzen der Grünen sich einfach schon mehr damit beschäftigen mussten.
Kathi, jetzt haben wir ja diese Fragen gehabt und auch die Ergebnisse. Wie machen wir damit jetzt weiter? Also können wir da noch weiter was vertiefen?
Also erstens kann man natürlich weiterhin abstimmen, weil die Fragen bei uns ja immer über einen längeren Zeitraum online bleiben. Und was bestimmt interessant wäre, wenn es nochmal einen aktuellen Fall gibt, wo das Thema nochmal hochkocht, danach in die Ergebnisse zu schauen. Aber ich bin ja immer großer Fan davon, auch neue Fragen zu stellen. Das heißt, wenn ihr wollt, hätte ich euch erneut eine Frage mitgebracht.
Wollen
das
wir?
Ist mein Daniel, Versuch, absolut. Mich einfach schon wieder in die Sendung einzuladen. Und zwar, ich kann euch aber auch einfach die Excel-Sheets zuschicken, dann könnt ihr selber auswerten.
Die sprechen aber so schlecht im Radio, das ist alles gut.
Das stimmt. Die nächste Frage, die ich euch mitgebracht habe, wäre, wie bewerten Sie den Umgang der Berichterstattung, den Umfang der Berichterstattung über Terroranschläge in den deutschen Medien? Ist ja gerade noch mal ein aktuelles Thema, ist auch so ein bisschen so ein Meta-Medienthema. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bindet ihr das einfach wieder in eure Seite ein und dann können die Hörerinnen und Hörer von irgendwas mit Medien darauf gerne abstimmen.
Das machen wir definitiv. Gute Frage, haben wir heute nämlich auch noch drüber diskutiert, über den Anschlag gestern in London. Das rauscht ja schon fast mittlerweile ein bisschen, so schlimm das ist, an einem vorbei. Und das ist auch die Frage, macht man da die mega große Aufmachung oder macht man das ein bisschen dezenter? Ich glaube, ich wird auch in Redaktionen häufig diskutiert. Was dann dabei rauskommt, bin ich sehr drauf gespannt. Also packen wir rein in unseren Beitrag, die radiowissen.de, klickt ihr auf das Programm und dann auf Medien. Da findet ihr dann die Sendung von heute. Wir sagen an dieser Stelle herzlichen Dank an Kathi Messmer von Civey und an
euch.
Carsten Schmiel von BuzzFeed. Schön, dass ihr heute bei unserer Anti-Fake News Taskforce mit dabei gewesen seid.
Vielen Dank.
Ciao.
Also was mit Medien?
Wir wollten einfach von der
zukunftsorientierte Medienmagazin.
Herr Peller, das ist echt ein sehr großes Wort, was du hier in den Mund nimmst. Also ein großer Ausdruck.
Ja, das möchte ich auch bewusst mal so sagen, denn ich möchte heute mal mit dir die große philosophische Systemfrage klären.
Okay.
Hat das Radio eine Zukunft?
Die Frage ist wirklich sehr groß, aber ich weiß, warum du sie stellst, weil du nicht allein die Antwort finden musstest, sondern 1500 Menschen aus ganz Europa sich in dieser Woche auf die Suche nach Antworten begeben haben, ne?
Ja, ertappt, genau. Also Facebook, Spotify und Co., die klauen unseren Ohren ja inzwischen auch viel Aufmerksamkeit, die vielleicht bisher eher dem Radio zugewandt waren. Und Macher aus ganz Europa haben ihre Frenemies in Amsterdam zu den Radio Days Europe getroffen. Und wie die Freundfeinde die Zukunft des Radios sehen, das hören wir uns nämlich in dieser Ausgabe mal an.
Die 1500 Besucher, die kamen nämlich aus über 60 Ländern angereist. Manche gar aus Russland, USA, Kanada. Es ist die größte Radiokonferenz der Welt mittlerweile. Und für uns dabei war Was mit Medienreporterin Inge Seibel, Journalistin, Radiofrau und auch dieses Jahr wieder Mitglied der Grimme-Jury für den Deutschen Radiopreis. Guten Abend, Inge.
Einen wunderschönen guten Abend euch zwei aus Hamburg. Wie ich das so gerade höre, nur die Frenemies interessieren uns nicht. Das ist nämlich auch so schön. So einige haben gleich gesagt beim Radio, nicht nur über Social Media reden, aber wir werden es zum Thema haben, wenn wir dazu kommen.
Okay.
Du bist ja schon jetzt zurück in deine Heimat in Hamburg. Hat sich die Reise für dich gelohnt?
Die hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ich kenne wirklich keinen Radiokongress, in dem die Macher so offen über ihre Strategien sprechen. Ihr wisst ja vielleicht, die Branche ist dafür bekannt. Man plaudert nicht so gerne seine Erfolgsrezepte aus, aber bei den Radio Days Europe schon. Und deshalb ist es nicht nur ein jährliches Treffen zum Networken, sondern es geht hier wirklich um Lösungen und Herausforderungen. Und davon hat ja auch das Radio eine ganze Menge zu meistern. Aber bevor wir jetzt über die Radio Days sprechen, würde ich euch gerne noch von einer ganz anderen Premiere im Vorfeld der Radiotage berichten, die auch dazu gehörte. Habt ihr davon schon gehört? Der erste Radio Hack Europe?
Da haben wir sogar hier eingeladen, was mit mir dazu.
Ah, wunderbar. Der hätte hier mal kommen sollen. Der hat bereits am Wochenende vor den Radiotagen stattgefunden und zwar im Volkshotel in Amsterdam. Das soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Ich war so begeistert von diesem Ort. Das ist ein umgebautes ehemaliges Zeitungshaus und das soll das beste Wi-Fi-Netz der Stadt haben. Einige haben es auch gleich nachgemessen. War wirklich fantastisch.
Und, sag doch mal, wo es ist, weil das ist ja natürlich wirklich eine wichtige Information, wo es das beste Wi-Fi in Amsterdam gibt.
Volkshotel.
Okay.
4 Stationen vom Central Station entfernt, genau. Und da wurde also dieser Radiohack Europe organisiert von der Bayerischen Landesmedienzentrale bzw. dem Media Lab Bayern. Die BLM ist ja schon lange bei den Radio Days Europe Partner und Stefan Sutor, der bei der BLM zuständig ist für die digitale Entwicklung und Strategie, er ist auch Geschäftsführer vom Media Lab und seit diesem Jahr auch Geschäftsführer der Medientage München, der konnte schon dann am Ende ein richtig positives Feedback ziehen. Hören wir uns das doch mal an.
Also ich habe sehr viel positives Feedback von vielen Teilnehmern der Radio Days gehört, weil die das ganz toll finden, dass die Ideen, die eigentlich jede Radiostation jeden Tag bewegen, wie kriege ich meine Inhalte geteilt, wie komme ich mit den Radioinhalten auf alle Plattformen, dass die Teilnehmer beim Hackathon genau dieses dann ausprobiert haben, genau solche Anwendungen entwickelt haben, das sind die tatsächlichen Fragestellungen, die es jeden Tag gibt und deswegen haben wir sehr viel Unterstützung gekriegt, in die Richtung das nächstes Jahr wieder zu machen.
Dann kommen wir doch mal genau zu den Teilnehmern, über die Stefan Sutor gerade gesprochen hat. 45 Programmierer, iOS-Entwickler, Designer und Radioenthusiasten aus 12 Nationen, die 48 Stunden Zeit hatten, ihre Ideen vorzustellen und ein funktionsfähiges Produkt zu erstellen daraus. Haben das alle geschafft und wenn ja, wie?
Ja, nur mit durchgemachten Nächten zum Teil. Also es war wirklich nicht immer leicht. Allein, du kannst es dir vorstellen, schon die Sprachbarriere in 12 Länder. Einigen fällt Englisch leicht. Es gibt so eine Nation, zum Beispiel die Franzosen, gar nicht so leicht. Also es war nicht immer so easy. Es waren immerhin 7 Teams, die sich da zusammengefunden haben, alle voll engagiert. Und am Schluss hat die Jury dann ein junges Entwicklerteam vom Bayerischen Rundfunk mit ihrer Idee News Call zum Sieger gemacht. Die durften dann, und daran seht ihr den Stellenwert eigentlich von diesem Radio Hack, die durften dann am Schluss auf den Radio Days vor den ganzen Besuchern auch ihr Projekt vorstellen. Und zum Beginn war auch Anders Held gekommen, er ist ja der Co-Founder der Radio Days Europe und hat den Hackathon selbst eröffnet. Aber es war nicht immer leicht zu folgen, was die nun erfunden haben und ich habe sie einfach mal selbst gefragt.
Wir wollten einfach von dem traditionellen Streaming, also vom traditionellen Radio hören, weggehen. Und haben gedacht, hey, die meisten hören doch ihre eigene Musik. Wie können wir trotzdem erreichen, dass sie Radio hören? Und das haben wir dann so gelöst, dass sie eben ein Radio Call bekommen, also einen Radioanruf. Das heißt, sie hören ihre Musik, es kommt ein Anruf an, den sie annehmen können oder nicht. Dann, wenn sie ihn annehmen, kommt dann eben Radio-Content, den sie sich aber vorher ausgewählt haben. Wenn sie zum Beispiel nur Sport hören wollen, dann kommen nur Sportnachrichten. Das war unsere Idee.
Ja, und es war wirklich interessant, mit den jungen Leuten zusammen zu sein. Ich habe zum Beispiel gefragt, wie interagiert ihr denn da im Bayerischen Rundfunk? Und da gab es dann irgendwie einen Master of Ceremony, der sich dann mit den Radioleuten unterhält, weil wenn jeder sich mit denen unterhalten würde, das würde zu weit führen. War ganz interessant. Ich wollte dann aber auch wissen, gehostet, moderiert hat das Ganze Michael Pretorius, den kennt man ja, ist ja wirklich ganz agil in Social Media, hat viele Ideen im Kopf, vielen Radiosendern schon gesagt, wo es lang gehen soll. Und er hat jetzt so ein bisschen Bedenken gehabt, ob dieser Radiohack und die neue Innovationskultur bei den Programmentscheidern auch wirklich auf fruchtbaren Boden fällt.
Ich glaube, da muss ich jetzt leider wieder den berühmten Radiopöbelprinzen spielen und sage, es geht ihnen gelinde gesagt am Arsch vorbei. Es sind nämlich keine da. Es ist von fast keinem Sender, den ich in Deutschland kenne, irgendwer aus dem Management da. Die reisen alle heute Abend an, wenn es dann mit dem Radio Day, mit dem letzten lustigen Abendessen losgeht. Aber von der Innovationskultur kriegen die vielleicht was mit, wenn es der eine dann, der hier war, mitteilt. Aber es sind so viele Sender nicht hier, die dringend dabei sein sollten. Es gibt immer noch keinen Konsens, was Innovation angeht. Und diese Branche wird weiterhin sehr viel mehr von außen verändert als von innen, was technische Geschichten angeht. Und insofern glaube ich, dass es noch sehr viele Formate wie dieses hier braucht, bis in irgendeinem Haus eine Lampe angeht.
Klingt jetzt ein bisschen hart, aber man muss wissen, ihr wisst es auch, er liebt das Radio und er möchte eigentlich wirklich nur sagen, hey Jungs, macht mal die Augen auf. Übrigens, der BR war ja da, die Antenne Bayern hat das Ganze sogar mit unterstützt, einige Sender waren wirklich da.
Aber jetzt wollen wir natürlich auch auf das schauen, was auf der Konferenz selbst passiert ist. Und Inge hat schon angedeutet, da war einiges los. Was, Inge, stand denn alles auf dem Programm für uns Radiomacher? Und was würdest du sagen, sind so die größten Highlights und Trends, mit denen sich die Branche gerade beschäftigt?
Also interessant ist auch, was nicht so sehr auf dem Programm stand. Das war unter anderem DAB Plus dieses Jahr. Es ging auch nicht ganz so oft um Snapchat etc. Wichtig war den Leuten, also Futurologen waren da, die einfach sagen sollten, was wollen denn die Millennials in der Zukunft? Dann Podcasting war ein ganz großes Thema. Da waren auch Experten aus Amerika da, weil denen gelingt das ja irgendwie immer noch ein bisschen besser als bei uns in Deutschland, Podcasting. Wobei ich sage, es ist eigentlich, was man, wenn man es im Radio gut beherrscht, dann müsste auch das beim Podcasting irgendwie hinhauen. Denn spannend muss ja auch das Radioprogramm sein.
Also
Herr Peller, ging um ja.
Ich wollte gerade sagen, also bisher hat sich das echt so, es ist ja echt so, Deutschland, die Radio Wissen, Deutschlandfunk Nova Programm, richtig, ne? Digitalradio ist auch schon bei uns Standard. Bei uns hören nur Millennials zu und Podcasting können wir auch gut.
Genau. So, aber also, das muss man schon sagen. Genau. Es ist, das Radio ist ganz bestimmt nicht neu erfunden worden und einer sagte auch so nett, es sind Mosaiksteine, die man immer mitnimmt, dass man sein Radio vielleicht noch ein bisschen glanzvoller machen kann. Erfolgreiche Radioshows wurden wieder vorgestellt. Also Christian O'Connell von Absolute Radio, der durfte dort eine Stunde lang erzählen, was sein Programm so erfolgreich macht. Und er wurde unter anderem auch gefragt vom Moderator, wie er denn jetzt seine Show gerade bezeichnen würde, also seine aktuelle Morningshow. Und dann sagt er, ja, mit drei Dingen kann ich das beschreiben. Sie ist wahr, sie ist ehrlich und Ed Sheeran. Und damit hat er natürlich darauf angespielt, dass Ed Sheeran derzeit mit 16 Titeln in den Top 20 bei den UK-Hitparaden ist. Deswegen hat natürlich auch die Musikprogrammierung viele Amsterdam beschäftigt, denn da könnte man ja vielleicht mal überlegen, ob das vorsichtige Programmieren, wie es jetzt lange doch der Fall war, der Vergangenheit angehört. Dann war ein Thema Abschalten von UKW in Norwegen. Da gab es erste Erfahrungen. Das war auch sehr spannend. Und zwar die Norweger, die haben 5 Millionen Einwohner und haben gesagt, es wird einfach zu teuer, beides parallel laufen zu lassen. Die haben also jetzt vor 70 Tagen angefangen, wirklich Gebiet nach Gebiet in Norwegen UKW abzuschalten. Und zwar immer so, dass die öffentlich-rechtlichen oder die Public Radios, die fangen an und 2 Monate später folgen dann in dem Gebiet immer die privaten Radios. Und sie haben festgestellt und haben auch vorher gefragt, wann würdest du dir denn ein DAB Plus Radio kaufen? Und die Leute haben immer gesagt, in dem Moment, wo abgeschaltet wird. Und sie sind dann in die Geschäfte und haben gefragt, na, was hat sich getan? Tatsächlich, der Run auf die Geräte hat begonnen, vor allen Dingen auch im Bereich Auto. Allerdings 10% Hörerverlust haben sie schon festgestellt. Also das wird sich vielleicht noch einpendeln. Ja, und dann hatten wir auch noch das Thema, was auch ganz wichtig war, Radio Personalities. Jetzt wollt ihr aber bestimmt ein bisschen wissen, Spotify und Facebook,
oh ja,
was die denn da für eine Rolle gespielt haben.
Das ist ja jetzt ganz interessant, also, was ich mich gefragt habe. Ist ja schon interessant, dass man sich sozusagen die Feindfreunde mal ins Haus holt, ja, um mal sich zu gucken, was sagen die denn so? Gab es da so einen Annäherungsversuch oder wie hast du das erlebt, die Thematik?
Ja, Annäherungsversuche gab es schon und zwar auch von den Frenemies sozusagen. Es waren ja zwei da, einer von Spotify und dann einer von, jetzt muss ich nochmal schnell nachschauen.
Facebook?
Von Facebook, der war später.
Also.
Von Mixcloud. Mixcloud habe ich ehrlich gesagt noch nicht von gehört gehabt. Und von Mixcloud, der Herr, der hat erstmal vorgestellt, was das Radio alles bisher schon von 1930 an überlebt hat. Das fanden dann einige ein bisschen zum Gähnen nach dem Motto, ja, euch werden wir auch noch überleben. Aber es arbeiten ja auch einige mit Spotify zusammen. Und was ich interessant fand bei Spotify, er hat halt auch erzählt, Radioleute, ihr müsst schauen, dass ihr auch mehr Daten bekommt. Und da ja Radio auch immer mehr über IP gehört wird, ist das ja in Zukunft möglich. Und zum Beispiel hatte die Leute damit überrascht, sie wüssten also ganz genau, wann die Leute das Radio lauter und wann sie das Radio leiser schalten oder ihren Stream eben. Und sie haben auch gesagt, sie wüssten auch, was die Leute unter der Dusche hören, die drei beliebtesten Titel unter der Dusche. Das hat mich gewundert, weil ich habe leider wie man das eigentlich feststellen kann. Wollt ihr wissen, wie die drei berühmtesten Titel unter der Dusche heißen? Ja, also das war einmal Rihanna mit Umbrella. Dann Outkast, So Fresh, So Clean, wirklich. Und Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Also ich hoffe nicht, dass er uns da reingelegt hat. Ja, und dann war eben ein großes Thema.
Aber weißt du was, das ist so doof, ich glaube, dass es schon wieder war.
Wahrscheinlich.
Ja, das kann schon sein. Und dann war ein großes Thema Facebook. Also es gab einige Leute, die haben gesagt, ich möchte eigentlich jetzt nichts mehr hören. Wir haben das doch durch, wir können das doch. Und dann war ein Berater aus Irland da, von so einem großen Global Think Tank, Aidan McCullen, der übrigens auch mal ein professioneller Rugby-Spieler war. Und der hat gesagt, ihr macht immer noch einen Monolog im Radio, ihr müsst einen Trialog machen. Ihr müsst also wirklich schauen, dass ihr mit Facebook, dass ihr das viel mehr nutzt, um mit dem Hörer in Kontakt zu kommen. Und das meinte nicht nur er, sondern das meinte auch Bill DeLisle, der ist auch schon seit vielen Jahren im Musikgeschäft, war Programmdirektor und berät Radiostationen. Und der hat auch nochmal ein bisschen darauf hingewiesen, wo bei uns jetzt eigentlich der Zug lang gehen sollte. Spielt ihr den mal ein?
Naja, ganz allgemein befinden wir uns jetzt gerade in ein Schwellengebiet oder eine Schwellenzeit, wo wie wir Radio machen, wie die Hörer Radio nutzen und wie wir auch selbst Radio verkaufen, sich grundlegend verändert. Das ist eine neue Welt und wir reagieren noch viel zu langsam darauf. Oder wir versuchen einfach eins zu eins irgendwelche Sachen analog zu übersetzen, die vorher so im normalen, sagen wir mal, durchlaufenden Radio funktioniert haben. Aber in der Online-Welt ist irgendwas ganz anderes. Das sieht man allein an der Umsetzung zum Beispiel von begleitenden Facebook-Posts für Radiosender. Dass es da nicht ein lineares Verhalten ist, was da stattfindet, sondern dass es tatsächlich jederzeit passieren kann. Und da Newsfeed-Algorithmen eigentlich die Häufigkeit und die, wann ein Post auftaucht, das Ganze beherrschen, das mussten wir erstmal lernen. Aber wir sind da bei weitem noch nicht am Ende angekommen. Da müssen wir die meiste Mühe investieren.
Und vielleicht in Zukunft noch ein bisschen mehr Mühe, denn Guido Bülow von Facebook, also auch da war der Saal brechend voll. Und weil ihr eben von Fake News gesprochen habt, eine der Damen im Publikum fragte dann auch, nachdem der Vortrag von Facebook zu Ende war, ja, jetzt haben wir dann ja auch bald Fake News in den Audiobereichen, was macht ihr dann denn dann? Das war eine bisschen überraschende Frage, glaube ich, für Guido Bülow. Er hat also jetzt beschrieben, dass demnächst jeder auch Facebook Audio Live machen kann. Und zwar gedacht ist das ganze Feature für diejenigen, die vielleicht nicht so eine gute Bandbreite haben, die keine Videos anschauen können. Und was jetzt wirklich die Leute damit machen, also erstmal bekommen die es ausgerollt, die einen verifizierten Account haben. Dann kommen wir normalen Menschen dran. Habt ihr einen verifizierten Account, ihr zwei?
Ich nicht. Ich schon.
Okay, gut, Herr Pehler, ich auch nicht. Können wir uns ja mal drum kümmern. Und ja, was jetzt die Leute dann mit diesem Facebook Live machen werden, das weiß man bei Facebook auch noch nicht so genau. Man will sich überraschen lassen. Guido erzählte mir, was ihm besonders gut gefallen hat, was schon Sender, die bereits in Genuss dieses Tools kommen, die haben zum Beispiel Prank Calls gemacht. Das sind sogenannte versteckte Telefone. Da konnten dann die Facebook-Nutzer gleich mitschreiben und zuhören. Habe ich mir gedacht, geht hier in Deutschland gar nicht. Du kannst ja nicht irgendjemanden anrufen und das auch noch live und ihn dann irgendwie sozusagen über den Sender verarschen, auf gut Deutsch gesagt. Und dann hatten natürlich auch einige Angst, wie ist das denn? Wird es jetzt auch Radioshows auf Facebook geben? Und ich habe Guido Bülow gefragt, ist ja gar nicht so abwegig, weil es werden ja auch jetzt die Soccerspiele übertragen. Und was sagt denn Facebook dazu?
Zu den USA muss man ja sagen, wir übertragen das nicht, sondern es macht natürlich Univision auf unserer Plattform. Und genauso steht es für jedes andere, ob das irgendwie Schminken, Kochen oder sonst was ist, jedem die Plattform zur Verfügung. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne meine Radioshow auf Facebook machen, kann er das auch natürlich machen. Also das steht ihm frei. Ich glaube, das ist irgendwie eine Ergänzung. Also ich sehe das jetzt, ich persönlich sehe das jetzt nicht so, dass die Menschen sich hinsetzen und eine Stunde lang im Newsfeed verharren, um dort ihre Radiosendung zu verfolgen.
Was ich ganz interessant dabei finde, ist erstmal, also eigentlich die Vision, seinen Audio-Stream bei Facebook durchzuschleusen, ist doch gut, können doch mehr zuhören. Die eigenen Werbespots haben noch eine größere Verbreitung, also es kann ja auch nochmal spannend sein. Also finde ich nicht schlecht, aber was ja vielleicht auch ein Unterschied sein kann, wie kommen denn da jetzt auch wieder die guten alten Radio-Personalities ins Boot? Weil ich kenne eigentlich kaum eine Radioveranstaltung, wo nicht auch die Thema sind.
Genau, also das war ein großes Thema auf dieser Veranstaltung, weil der Nachwuchs anscheinend, ich habe von einigen auch gehört, es wird immer schwieriger, Nachwuchs zu generieren. Und Radio Personalities sind ja eigentlich das Einzige, was uns im Radio von den Streams von Spotify und so weiter noch unterscheidet. Und da gibt es aber auch immer wieder Schwierigkeiten. Wie viel Zeit haben wir noch, damit ich weiß, was wir noch einspielen können?
Da können wir jetzt nochmal den beim Bill reinhören. Einen haben wir noch.
Dann hören wir nochmal beim Bill rein, der einfach mal darauf hinweist, was die Schwierigkeiten im Moment sind, bevor man Radio Personality wird.
In erster Linie lerne, wer deine Hörer sind und was die machen. Das vergessen wir immer wieder. Das merke ich immer wieder auch bei Airchecks, wenn ich die durchführe. Und ich ganz einfache, grundsätzliche Fragen stelle, wie: Es ist jetzt 9.30 Uhr, was machen deine Hörer gerade? Und die können darauf nicht antworten. Die können mir zwar einen Claim runterbeten, die können mir dann sagen, irgendwie, wie viel die Durchschnittsstunde dann hat. Die können einen Haufen Sachen, die alles mit der Formatierung zu tun haben, wiedergeben. Haben die auch gelernt und gut gelernt. Aber die können mir nicht sagen, was die Hörer machen. Wie will ich jemanden ansprechen, wenn ich mich nicht in deren Situation einfinden kann?
Wenn du jetzt also mal wirklich die große Überfrage stellst, was nimmst du also mit, wenn du es nochmal so in einen Satz zusammenfasst, Inge, gerade bei der Personality-Diskussion?
Bei der personellen Diskussion ist ganz wichtig, sei du selbst, sei eine Persönlichkeit, gib ein bisschen mehr von dir her und dann bist du nicht irgendwie nur ein Claim-Schleuder, sondern du wirst wirklich menschlich und höre auf deine Hörer, beziehungsweise guck, ob das wirklich das Thema ist, das sie beschäftigt und versuch mit ihnen zu reden.
Inge Seibel hat für uns von den Radio Days Europe berichtet, habt ihr gehört, hier bei D-Radio Wissen. Das war unsere Ausgabe für heute schon wieder. Herr Perler, große Freude.
Gerade, ob ich das ernst nehmen soll und wirklich jetzt ein bisschen menschlicher werden soll im Sinne meiner Radio-Personality. Ich sage mal nein.
Ich fände es schön, Herr Perler, würde ich mich sehr freuen. Überlegst du, wir erfahren es dann bei in der nächsten Woche, Donnerstag, 20 Uhr, hören wir uns wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.